atmen. Ich freue mich wieder, hier bei euch zu sein. Es ist tatsächlich jetzt schon ein ganzes Jahr her, dass ich das letzte Mal hier war. Und ich freue mich über die Einladung, dass ich wieder hier sein darf. Genau, es geht heute um Stille. Ich freue mich sehr darüber, über dieses Thema. Es ist ein Thema, was mich fasziniert. Ich freue mich heute, darüber zu reden. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Vanessa, ich bin 20 Jahre alt, bin gerade im dritten Ausbildungsjahr schon in Forum Wiedenest in der Bibelschule, mache dann eine theologische Ausbildung, aber gebürtig komme ich aus Bielefeld. Genau, es geht um Stille. Soll ich klicken? Okay. Ob Stille vor Gott heute noch möglich ist. Und ich möchte mit einem Zitat von C.S. Lewis beginnen aus seinem Buch Dienstanweisung an einen Unterteufel. Vielleicht kennen das ein paar Leute von euch, aber das Buch ist so aufgebaut, dass es einen Oberteufel gibt, der an seinen Neffen schreibt. Also ein Onkel schreibt an seinen Neffen, wie der am besten den Mr. Spike verführen kann, schlechte Dinge zu tun, also auf einen schlechten Weg bringen soll. Deswegen ist das ganze Buch und auch das Zitat gleich andersrum zu verstehen. Also es ist nicht eine Anweisung für uns, sondern eher eine Warnung für uns, ja genau, wie man den Text jetzt verstehen soll. So. Ich lese vor. Der Oberteufel schreibt über Stille und was er seinem Neffen darüber sagen möchte. Musik und Stille, wie hasse ich beides. Lärm, die große Dynamik, der hörbare Ausdruck alles Triumphierenden und Unbarmherzigen. Lärm ist es, der uns alleine schützt von allen törichten Schwächeanfällen, verzweifelnden Gewissensbissen, vor unmöglichen Wünschen. Wir werden am Ende das ganze Weltall zu einem einzigen Lärm machen. Ich lese es nochmal vor. Musik und Stille, wie hasse ich beides. Lärm, die große Dynamik, der hörbare Ausdruck alles Triumphierenden und Unbarmherzigen. Lärm ist es, der uns alleine schützt vor allen törichten Schwächeanfällen, verzweifelnden Gewissensbissen, vor unmöglichen Wünschen. Wir werden am Ende das ganze Weltall zu einem einzigen Lärm machen. Der Versucher hasst Stille und er liebt den Lärm. Und deswegen ist es umso wichtiger, heute um Stille zu reden, dass es heute noch möglich ist, oder wir lassen es noch offen und kommen gleich zu der Lösung, ob es noch möglich ist und wie das aussehen könnte. Und mein Wunsch ist es heute, euch Stille als geistliche Praxis schmackhaft zu machen, mit dem Ziel einer tieferen Beziehung zu Jesus. Also es geht nicht nur um Stille und um die geistliche Praxis und wie kann man das umsetzen, sondern es soll die ganze Zeit auch um eine Beziehung zu Gott gehen und wie Stille dabei helfen kann. Und bis vor einem halben Jahr hatte ich gar keine Berührungspunkte mit Stille und ich kannte das überhaupt nicht aus meinem Gemeindekontext und dass man das machen kann oder dass es irgendwas Geistliches ist. Bis ich vor einem halben Jahr in den Osterferien in einer Jesusbruderschaft war. Das ist vergleichbar mit einem Kloster. In Gnadenthal war ich da. Und da ist es eine gängige Praxis. Also da hatten wir regelmäßig stille Zeiten. Und seitdem bin ich wirklich fasziniert von Stille und der Tiefe, die ihr innewohnt. Und ich bin überzeugt, dass in der Stille ein Schatz ist, den es zu entdecken gibt und eine Schönheit, die es zu entdecken gibt. Und gerade befinde ich mich noch am Anfang davon und bin noch am Ausprobieren, wie kann das funktionieren, ist das wirklich so toll. Aber wie ich letztens gelernt habe, beginnt die Kirchengeschichte nicht mit mir. Und deswegen gibt es einige schlaue Menschen, von denen wir lernen können in Sachen Stille. Deswegen gibt es heute einige Zitate. Stille war nämlich eine gängige Praxis. Und Bonhoeffer sagt über sie: Es liegt im Stillesein eine wunderbare Macht der Klärung, der Reinigung und der Sammlung auf das Wesentliche. Augustinus, ein Kirchenvater, 53 nach Christus, sagt über die Stille: In die Stille einzutreten bedeutet, in die Freude einzutreten. Und irgendwas ist da ja anscheinend dran, weshalb solche Leute so über Stille reden. Und dem gehen wir jetzt auf die Spur. Jesus selber hat auch regelmäßig Stille gesucht. Und es gibt leider keinen konkreten Bibeltext, der uns sagt, so hier Stille, macht mal so oder so, sondern wir müssen jetzt erstmal gucken, wo passiert Stille, wo kann man das umsetzen, wo wurde es umgesetzt, und jetzt müssen wir uns eine kleine Theologie zusammenbasteln. Und dafür gucken wir uns den ersten Bibeltext gleich an, wo Jesus das erste Mal in die Stille geht. Und Stille heißt auf Griechisch Eremos, Davon kommt auch Eremit. Und Eremos ist ein fantastisches Wort. Das ist, würde ich sagen, der Inbegriff von Stille. Man kann es übersetzen mit Wüste, Einöde, aber noch jetzt besser, verlassener Ort, trostloser Ort, abgelegener Ort, einsamer Ort oder einfach ein ruhiger Ort. Und ein ruhiger Ort steht für die Stille. Und genau, die erste Stelle, an der Jesus in den Eremos, in die Stille geht, ist in Matthäus 4. Vorher in Kapitel 3 wurde Jesus getauft. Gott hat gesprochen vom Himmel und ihn als seinen Sohn bestätigt. Und das war ein großer, wichtiger Moment vorher in Kapitel 3. Und das Wirken von Jesus kann jetzt losgehen auf der Erde. Und was Jesus als erstes macht, ist nicht, dass er Menschen hilft oder dass er vielleicht die Römer verjagt, worauf alle schon so lange warten, sondern er geht in den Eremos. In die Wüste wird es meistens übersetzt, für 40 Tage. 40 Tage ist Jesus erstmal einfach weg. Und die große Frage ist jetzt, warum? Warum macht Jesus das? Er könnte jetzt anfangen zu wirken und er könnte jetzt anfangen, die Welt umzukrempeln, aber er geht erstmal 40 Tage alleine in die Wüste. Und die Antwort auf die Frage, warum macht Jesus das, das ist interessant. Da gucken wir uns aber erstmal den Bibeltext an. Aus Matthäus 3 und dann in Kapitel 4. Zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir? Jesus antwortete ihm, lass es nur zu, denn so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser hinauf und siehe da, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes, wie er wie eine Taube auf sich herabkam. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste, in den Eremos geführt. Dort sollte er vom Teufel versucht werden. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihm. Jesus ist in die Wüste geführt worden und um da vom Teufel versucht zu werden, er war im Eremos. Und ich lese weiter. Da trat der Versucher an ihn heran. Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesem Stein Brot wird. Er aber antwortete, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es heißt in der Schrift, seine Engel befiehlt er um deinetwillen. Und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm, in der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihnen alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn in der Schrift steht, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihn allein dienen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab und siehe, es kamen Engel und dienten ihm. Dreimal versucht der Teufel Jesus davon überzeugen, Dinge zu tun, die erstmal nicht so schlimm erscheinen und am Ende dann doch deutlich gegen Gottes Willen stoßen, gegen Gottes Willen sind. Und jedes Mal entscheidet sich Jesus auch dagegen. Er tut nicht das, was der Teufel von ihm will. Und zu diesem Text kann man deutlich mehr sagen, als ich jetzt gleich sagen werde. Da steckt deutlich mehr drin. Besonders die drei Versuchungen und dazu kann man viel mehr sagen, aber wir lesen diesen Text mit dem Fokus auf Stille. Was hat das jetzt damit zu tun? Und wenn ich den Text das erste Mal so lese, wenn man den so hört, denkt man sich ja, das ist total typisch für den Teufel. Er kommt dann, wenn wir am schwächsten sind und er kommt genau dann, wo Jesus 40 Tage alleine war. Er hatte niemanden zum Reden, er hat nichts gegessen, er hat gefastet. Jesus war schwach und geschwächt und genau dann kommt er. So habe ich den Text verstanden, bis John McComber. Fantastisches Buch, Buchempfehlung hier. John McComber hat mich auf eine neue Idee gebracht, den Text so zu lesen, anders zu lesen. Er hat nämlich ein Zitat, und das lese ich einmal vor. Was, wenn der Eremos kein Ort der Schwäche, sondern der Stärke ist? Also genau andersrum. Genau, in diesem Buch, Das Ende der Rastlosigkeit, geht es viel um Stille und ich nehme jetzt auch viele Zitate von ihm daraus, wie er diesen Text sieht. Die Zeit, wo Jesus die 40 Tage war, alleine war, bezeichnet er nicht als Ort der Schwäche, sondern der Stärke. Und so liest man den Text genau andersrum. Was ist, wenn die 40 Tage Jesus nicht schwach gemacht haben, sondern stark gemacht haben? Und dass es er sie vielleicht sogar gebraucht hat, um gegen die Versuche des Teufels anzugehen. Und hier eine Erinnerung an das Zitat von C.S. Lewis, dass der Teufel die Stille hasst und den Lärm liebt. Und vielleicht ist es genau andersrum gewesen. Jesus brauchte den Eremos, um stark zu werden. Und zu sagen, dass Jesus Stille braucht, ist erstmal eine steile These. Aber das ist nicht die einzige Stelle, in der Jesus in den Eremos geht, wo er Stille sucht. In Markus 1, Vers 35 geht Jesus ganz früh morgens alleine in die Stille, um zu beten, auch in den Eremos. In Markus 6, Vers 46 geht Jesus auch alleine auf den Berg, um zu beten, auch wieder Eremos. Das ist nicht das erste Mal, wo Jesus das, oder das einzige Mal, wo Jesus das macht. Und wenn Jesus den Eremos braucht, den ruhigen Ort mit seinem Vater, dann sollten wir oder solltest du nicht darauf verzichten. Wenn Jesus den Eremos braucht, den ruhigen Ort mit seinem Vater, dann solltest du nicht darauf verzichten. Weshalb braucht Jesus denn die Stille? Er braucht keinen schöneren oder ruhigeren Charakter oder das, was wir denken, was Stille bewirken kann. Oder er braucht ein bisschen Me-Time, um auf sein stressiges Leben klarzukommen. Oder das, wo wir denken, das ist Stille. Also ich brauche das jetzt einfach. Und jetzt muss ich einfach mal runterkommen. Und jetzt einfach mal, dann werde ich vielleicht sogar ein besserer Mensch. Vielleicht mögen die Leute mich mehr, wenn ich mehr Zeit in der Stille verbringe. Aber das ist nicht das, was Jesus brauchte. Er braucht keinen besseren Charakter. Und die Essenz von der Stille, was Jesus davon brauchte, weshalb er das wirklich für sich beansprucht hat, diese Zeit, ist die Beziehung zu Gott, seinem Vater. Beziehung ist nämlich das Ziel und der Grund für die Stille. In Johannes 15, Vers 5 steht, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das große Ziel ist es, in Gott zu bleiben, denn getrennt von ihm können wir nichts tun. Das große Ziel, das Endziel sozusagen, ist eine Beziehung zu Gott. Und zudem gibt es ein anderes gutes Zitat, das ich erstmal in den Raum stelle und danach probiere zu erklären. Wenn wir keine Stille praktizieren, leben wir von der Spiritualität anderer. Wie gesagt, ist das große Ziel erstmal Beziehung zu Jesus. Johannes 15, Vers 5, ohne ihn können wir nichts tun, in ihm bleiben, das ist das große Ziel. Und in Gott bleiben, ganz unabhängig von den Umständen, in denen wir sind. Und da würdet ihr mir bestimmt erstmal alle zustimmen, dass das etwas ist, wonach wir streben, Jesus Nachfolge. Und unser geistliches Leben sieht vielleicht manchmal so aus, dass wir uns füllen, uns vielleicht sogar vollpumpen mit Inputs, mit Predigten, mit Lobpreis. Wir gehen auf Events oder lesen Andachtsbücher oder irgendein anderes Buch, was uns noch näher zu Jesus bringen soll. Was von außen an uns angetragen wird, damit wir eine Beziehung zu Jesus führen. Und ich möchte die Dinge nicht schlecht machen, aber erstmal sieht unser geistliches Leben und auch mein geistliches Leben einfach nur so aus. Ich fülle mich mit den Dingen von außen und bin so praktisch abhängig von der Spiritualität anderer. Um das ein bisschen deutlicher zu machen, meine Predigt heute, wenn ihr hier in den Gottesdienst gekommen seid und jetzt dachtet ihr, ich lasse mich von Vanessa füllen, was sie jetzt sagt, dann ist das praktisch meine Spiritualität, von der ihr lebt, euch ernährt. Und das meint das Zitat, wenn wir keine Stille praktizieren, leben wir von der Spiritualität anderer. Und warum macht das Stille so besonders? Es ist ja auch irgendwie etwas Spirituelles. Warum ist es jetzt anders als die anderen Dinge? Weil Stille unabhängig ist von dem, was von außen kommt. Stille ist das vor Gott kommen, nichts machen müssen und trotzdem viel bekommen. Es ist unabhängig von dem Vermittler, von mir oder von den Büchern, die ich lesen könnte. Und Stille ist nicht alles. Und damit, das wollte ich gar nicht damit sagen und die anderen Dinge wirklich nicht schlecht machen. Ich genieße die Dinge auch sehr. Ich liebe es, Predigten zu hören oder Bücher lesen mag ich nicht so gerne, aber Lobpreis zu machen. Aber Stille ist nicht alles. Und das ist auch nicht die einzige Art und Weise, mit Gott in Verbindung zu kommen. Trotzdem, das, was ich gerade probiert habe zu erklären, wenn wir keine Stille praktizieren, leben wir oder ernähren wir uns von der Spiritualität anderer. Und ich fasse unsere kleine Theologie mal ein bisschen zusammen, die drei Zitate. Wenn der Eremos ist kein Ort der Schwäche, sondern der Stärke. Wenn Jesus den Eremos braucht, den ruhigen Ort mit seinem Vater, dann solltest du nicht darauf verzichten, auch wenn Stille nicht alles ist. Und das Ziel von Stille ist Beziehung. In Jesus bleiben und er bleibt in uns. Denn in der Beziehung zu Jesus finden wir erst unseren Platz im Leben. Was machen wir jetzt mit dem Gehörten, mit dem, was wir ein bisschen erarbeitet haben oder ich euch gerade erzählt habe? Ich möchte euch ermutigen, Stille als geistliche Praxis in eurem Alltag zu integrieren. Und vielleicht sitzt du hier und denkst dir, ich bin nicht so der Typ dafür. Das passt nicht zu mir und ach, ich weiß ja nicht, Vanessa, das ist schön, dass du, was du gerade erzählt hast, aber das passt nicht zu mir. Ich mag lieber die anderen Dinge und als erstes möchte ich dir sagen, das ist auch ziemlich normal, weil Stille nichts Natürliches ist, was aus uns rauskommt. Ich sitze nicht im Zimmer und denke mir, ach, jetzt erstmal Stille. Sondern Stille ist erstmal unbequem, vielleicht auch komisch und für dich selber komisch und denkst dir, was mache ich hier? Es kann sogar anstrengend sein. Stille ist vielleicht sogar anstrengend und schwer, es auszuhalten. Und es kann auch passieren, dass wenn du jetzt doch ein bisschen ermutigt bist und du das zu Hause ausprobierst, Stille zu praktizieren, du nichts spürst und Gott nicht redet und dass du dich einfach nur quälst, vielleicht 15 Minuten lang ruhig zu sein. Und dann habe ich ein Zitat von Rich Velodas dazu. Oh, schade. Betrachte Langeweile während des stillen Gebets als einen Akt der Reinigung. In diesem ereignislosen Moment reinigt uns Gott von dem falschen Gott der guten Gefühle. Während gute Gefühle Geschenke sind, können sie leicht zum Grund der Anbetung werden. Wir können von der Anbetung des lebendigen Gottes zur Anbetung unserer spirituellen Erfahrungen übergehen. Das ist ein schmaler Grat, auf den wir achten müssen. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, der Stille doch eine Chance zu geben, auch wenn du denkst, das passt vielleicht nicht so ganz zu dir. Und vielleicht sitzt du hier und denkst dir, Stille in meinen Alltag, das passt nicht. Das passt da nicht rein und ich habe keine Zeit dafür. Mein Alltag ist sowieso schon überfüllt und jetzt sagst du mir noch ein To-Do, was ich tun soll. Noch etwas, was ich integrieren soll. Und das verstehe ich auch erstmal. Das wirkt wie etwas, was ich dir jetzt noch aufbürge und wie du noch besser deine Jesus-Beziehung leben sollst. Da möchte ich dir etwas sagen, was mir eine Schwester im Praktikum erzählt hat, also im Gnadental, da im Kloster. An einem Tag habe ich nämlich gekocht für die Schwestern. Musste das Kochen aber abbrechen, weil eine Gebetszeit war und musste dann wieder weiterkochen. Und dann habe ich mich darüber beschwert, wie unbefriedigend das ist, einfach seinen Alltag zu unterbrechen, weil ich hätte fast fertig sein können. Ich hätte einfach weiterkochen können, die Aufgabe fertig machen können und danach zum Gebet gehen können. Aber das durfte ich nicht, weil die Gebetszeiten fest waren und dann musste ich gehen. Und dann habe ich mich bei der Schwester beschwert, dass es sich total schlecht anfühlt, seinen Alltag zu unterbrechen. Und was die Schwester mir dann gesagt hat, das weiß ich immer noch. Sie hat mir gesagt, Vanessa, du wirst im Leben nie fertig. Und das hat meinen Blick darauf verändert, auf Gebet. Was, wenn Gebet in unserem Alltag keine unangenehme Störung ist, sondern ein Vertrauensakt? Vertrauen darauf, dass Gott alles in der Hand hat und ich nicht, weil Gott ist Gott und ich nicht. Und hinter dieser Idee, hinter diesem Gebet ist ein Vertrauensakt und keine unangenehme Störung, steckt das Prinzip, das größere Prinzip vom Sabbat. Wir machen einen Tag lang nichts und werden trotzdem versorgt. Und Stille kann ein kleiner Mini-Sabbat sein in deinem Alltag. Du leistest nichts und wirst trotzdem versorgt. Und das ist deswegen kein weiteres To-Do, was du jetzt noch machen sollst oder absolvieren sollst. In der Stille leistest du mal einfach nichts. Du machst nichts und wirst trotzdem versorgt. Weil wir werden nie fertig im Leben. Und die Stille veranschaulicht das auf ganz besondere Art und Weise, würde ich sagen. Wie kann das jetzt ganz praktisch werden? Ist Stille vor Gott heute noch möglich? Ich würde jetzt sagen, ja, und sie ist auch ziemlich notwendig. Und hier ist ein kleines Beispiel, wie es aussehen könnte, als Inspiration. Als erstes brauchst du einen Ort, wo du ungestört sein kannst. Vielleicht eine Kirchenbank, das mag ich gerne, oder einen Platz im Garten oder auf dem Balkon in der Natur und vielleicht auch einfach nur deinen Boden in deinem Zimmer. Am besten einfach einen Ort, wo du für 15 Minuten ungestört sein kannst. Der zweite Schritt ist, dass du bewusst Dinge ausschalten musst. Das Handy, die Musik, vielleicht die Zimmertür, wenn du nicht alleine bist. Das ist erstmal eine Entscheidung. Das zweite ist, den inneren Lärm auszuschalten und das ist deutlich schwerer. Da kann vielleicht auch eine kleine Entscheidung helfen, wird vielleicht nicht alles lösen, aber oder den Lärm im Inneren direkt ausschalten, aber es kann helfen, vielleicht vor den 15 Minuten, die du dir dann Zeit nimmst, einmal alles aufzuschreiben, was in deinem Kopf ist, was sowieso rumschwirren wird, oder die To-Dos einmal aufzuschreiben, weil in diesen 15 Minuten sollen sie mal kurz keine Rolle spielen. Und das ist auch okay, wenn sie es gerade mal nicht tun, und dann dürfen sie einmal kurz bei der Seite liegen. Und der dritte Schritt ist dann auch ganz einfach. Du sitzt und hältst deine Hände offen und probierst es 15 Minuten lang auszuhalten. Und die offenen Hände sind eine Geste, die zeigen sollen, dass wir das Leben nicht in der Hand haben. Weil wir haben ja den ganzen Tag die Hände voll zu tun und man kann sie nicht einfach in den Schoß legen und ich muss doch das Leben in die Hand nehmen, aber nein, du hältst das Leben nie wirklich in der Hand. Und das ist die Geste, das soll das veranschaulichen. Und wenn du das ausprobierst, vielleicht wirst du Gottes Reden hören und vielleicht wird sich dein Leben verändern und Gott spricht in dein Leben und das verändert dein Schicksal und vielleicht wird dein Geist ruhig und du bemerkst, wie toll das ist und du erlebst die Schönheit, von der ich gerade probiere zu sprechen. Vielleicht passiert auch einfach nichts. Und du wirst nicht ruhig und deine Gedanken springen von einem zum nächsten und das ist auch erstmal okay. Das ist okay, wenn das so ist, dann probier es vielleicht am nächsten Tag nochmal und probier es nicht direkt abzuschreiben. Und sei dir bewusst, dass die Stille nicht ins Leere geht, denn Gott ist da. Auch wenn nichts ist, wenn nichts passiert, kann das Nichts doch voll und tief sein. Doch das ist es nur für den, der den Grund des Lebens entdeckt hat, nämlich Gott selbst.